Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der NSU ist heute ein Thema bei uns. Noch sind längst nicht alle Fragen zu der Mordserie der Terrorgruppe geklärt. Im Hessischen Landtag wurden heute neue Dokumente vorgestellt. Wir schauen uns das gleich genauer an. Mehr als eine 500.000 Menschen nutzt den Hauptbahnhof in Hamburg jeden Tag. Und so langsam wird das zu viel dort, weshalb in der Hansestadt Umbauideen zur Debatte stehen. Unser Landeskorrespondent schildert gleich die Einzelheiten. Und auf der Ostseeinsel Rügen gibt es eine Debatte um den berühmten Kreidefelsen und die Frage, ob und wie er weiter bebaut werden soll. Juristisch ist der Prozess rund um den rechtsterroristischen NSU ja bereits abgeschlossen. Die politische Aufarbeitung geht aber immer noch weiter. In Hessen etwa hat der Untersuchungsausschuss im Landtag 4 Jahre gearbeitet und sich da vor allem mit der Ermordung des Kioskbesitzers Halit Yozgat im Jahr 2006 befasst. Heute wurden im Ausschuss neue, bisher geheime Dokumente präsentiert, die auch den aktuellen Ministerpräsidenten und früheren Innenminister Volker Bouffier durchaus belasten könnten. Ludger Fittkau hat das für uns verfolgt. Herr Fittkau, was steht drin in den Dokumenten?
Das sind 4 Dokumente, die bisher nicht freigegeben waren, die geheim gestempelt waren und jetzt aber freigegeben sind durch den Hessischen Landtag. Und diese Dokumente belegen nach Auffassung der Linken, die heute ihren Sonderbericht vorgelegt hat zum Untersuchungsausschuss, eine so wörtlich skandalöse Vertuschungspraxis im Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen und im Innenministerium des Landes. Da geht es in 2 Dokumenten, ich mache es mal exemplarisch, um V-Leute, um Informanten in der rechtsradikalen Szene, unter anderem den V-Mann Benjamin Gärtner, der auch im Untersuchungsausschuss hier vernommen worden ist. Da hat das Landesamt für Verfassungsschutz sich sozusagen geheim darum gekümmert, dass der Mann präpariert ist, bevor er dann zum BKA, also zum Bundeskriminalamt geht und dort vernommen wird. Also man hat sozusagen versucht, ihn zu briefen. Das ist auch passiert und das BKA hat auch nicht kritisch nachgefragt, obwohl da Hinweise auf den NSU in dieser Vernehmung kamen. Das ist ein solches Dokument, das ist sehr brisant. Ein zweites, dass etwa 14 Tage vor dem Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006 bereits eine Abfrage an alle V-Leute in Hessen losging vom Verfassungsschutz, ob man etwas wisse von einer Mordserie. Das war 14 Tage vor dem Mord, also auch da sind die V-Leute in der rechtsradikalen Szene offenbar schon informiert worden. Also das sind sehr brisante Dokumente.
Ein weiterer Vorwurf ist ja von Seiten der Linken Richtung Volker Bouffier, dass der im Amt des Innenministers 2006, als der Mord stattfand, falsche Informationen in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Was ist da drin?
Auch da hat die Linkspartei heute nochmal sehr scharf diese Kritik formuliert und bekräftigt, auch mit diesen Dokumenten, aber auch darüber hinaus mit ihrem 250-seitigen Bericht, der jetzt vorgelegt worden ist. Adrian Gabriel ist wissenschaftlicher Referent der Linkspartei und sagte zu Volker Bouffier Folgendes.
Wir werfen Volker Bouffier vor, obwohl Temme unter Mordverdacht bzw. auch Verdacht Beteiligung in einer Mordserie stand und zudem massive Verfehlungen begangen hatte, hat Bouffier das Parlament erst gar nicht und dann wissentlich falsch informiert. Erst dann durch die Presseveröffentlichung musste eilig das Parlament zusammentreten. Und hier macht eben dann Volker Bouffier folgende komplett falschen Aussagen. Das eine ist, er sagt, ein Disziplinarverfahren haben wir nicht. Klammer auf, das Disziplinarverfahren begann 5 Tage vorher. Er selber wusste das ganz genau. Bouffier sagt, er habe davon gerade erst aus der Zeitung erfahren. Das ist natürlich vollkommen falsch. Bouffier hatte schon die schriftlichen Berichte auf dem Tisch. In seinem eigenen Sprechzettel zur Sitzung stand drin, dass er seit 21.04., also seit ungefähr 3 Monaten, informiert gewesen ist.
Das bedeutet also mal im Klartext, Bouffier soll nach Auffassung der Linkspartei das Parlament getäuscht haben, vor allen Dingen im Kontext mit der Rolle dieses Andreas Temme, Verfassungsschützer, der am Tatort war, der zum Zeitpunkt der Ermordung am Tatort war. Und das ist ein Komplex, der ist sehr undurchsichtig. Auch die anderen Parteien finden ihn undurchsichtig. Und da wirft jetzt die Linkspartei Volker Bouffier vor, er hat alles getan, um die Aufarbeitung zu verschleiern, um die Ermittlungen zu behindern. Das, auch das sind Vorwürfe, die sind nicht ganz neu, aber die sind viel schärfer formuliert als in dem offiziellen Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses, der von einem Regierungsvertreter gemacht worden ist, einem Grünen, der aber eben in der Regierung mit Bouffier ist und da natürlich nicht so scharf formuliert wie die Linkspartei heute.
Und ist die Rolle des Verfassungsschutzes in diesem Fall jetzt klarer geworden?
Ja, also aus Sicht der Linken ganz eindeutig. Sie wollen auch eine deutliche Reform des Verfassungsschutzes bis hin zur Abschaffung. Janine Wissler, die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei im Bund und auch Fraktionsvorsitzende im Landtag, will vor allen Dingen aber gegen diese V-Leute vorgehen.
Wir wollen die Zusammenarbeit mit den V-Männern beenden, vor allem auch Zusammenarbeit mit Straftätern, mit rechten Straftätern beenden, weil wir festgestellt haben, dass es hier auch immer wieder einen Schutz von rechten Straftätern gibt und vor allem muss man eben aufhören, Neonazis dafür zu bezahlen, dass sie Neonazis sind. Aussteigewillige Personen dürfen nicht in der Szene gehalten werden. Auch diese Erkenntnis haben wir aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Wir brauchen insbesondere zivilgesellschaftliche Aussteigerprogramme und nicht das Halten von aussteigewilligen Personen in der rechten Szene, um Informationen abzuschöpfen.
Also ganz klare Kritik auch an Volker Bouffier, der die Quellen und die V-Leute damals geschützt hat und die Ermittlung behindert hat. Die Linke möchte dieses V-Leute-Wesen im Verfassungsschutz weitgehend beenden.
Ganz kurz noch, Herr Fittkau, muss Volker Bouffier Konsequenzen fürchten?
Die Linke hat gesagt, eigentlich in anderen Bundesländern hätte er schon zurücktreten müssen. Das haben sie aber nochmal deutlich gesagt. Aber Hessen ist offenbar anders. Die hessische CDU, sie hält an Volker Bouffier jetzt vor der Landtagswahl fest.
Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen von unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittkau. Beim Thema Rügen der Ostseeinsel dürfte vielen Leuten vor allem der berühmte Kreidefels in den Sinn kommen. Der Maler Caspar David Friedrich hat den Felsen vor 200 Jahren weltberühmt gemacht mit einem Bild. Bis heute ist der Fels ein richtiger Touristenmagnet. Weil er sich aber geologisch verändert, wird immer mehr über die bauliche Zukunft des Kreidefelsen gestritten. Vor allem rund um dessen bekanntesten Bereich, den Königsstuhl. Silke Hasselmann berichtet.
Auch an diesem Tag transportieren die Zubringerbusse unentwegt Besucher zum Königsstuhl, dem Zentrum des Nationalparks Jasmund. Sie erfahren, dass hier einst die DDR-Marine ihren wichtigsten Ostsee-Beobachtungsposten unterhielt.
Sie müssen sich vorstellen, es gab hier auf der Ostsee ja die Grenze, die Drei-Meilen-Zone dorthin. Und es gab hier, dort wo die Buche steht mit dem trockenen Ast, einen Beobachtungsturm. 48 Meter hoch.
Kein Wunder, denke ich, als ich dem schmalen Pfad zur Aussichtsplattform des Königsstuhls folge und von Gesine Häfner höre, auf welcher Höhe wir uns am Ziel befinden werden.
118 Meter.
Und wenn man jetzt hier so die Segelschiffe entlangfahren sieht, ganz tolles Panorama.
Gesine Häfner arbeitet im Nationalparkzentrum Königsstuhl und weiß, dass hier tatsächlich ein Wikingerkönig begraben liegt. Doch nicht er habe diesem Ort seinen royalen Namen gegeben. Egal. Wir haben die 12 Stufen geschafft und stehen nun auf der natürlichen, maximal 30 Quadratmeter großen Plattform. Hier schweift mein erster Blick kilometerweit über die vor uns liegende Ostsee. Rechts von uns die sogenannte Viktoria-Sicht auf den benachbarten Kreidefelsen. Auch der präsentiert sich dem Betrachter in gleißendem Weiß und mit über 200 Jahre alten Buchen, die sich auf spektakuläre Weise an der blanken Kreide festklammern. Doch die Idylle ist etwas trügerisch, denn aus zwei Gründen gibt es Zwist um den Königsstuhl. Da ist zum einen der Abstieg zum Strand. Die 400-stufige Holztreppe wird nicht mehr erneuert, seit ein umgestürzter Baum sie vor 2 Jahren zerstört hatte. Das zuständige Landesumweltministerium verweist auf die häufigen Abbrüche und Erdrutsche in diesem Bereich, denn Wind, Brandung, Regenwasser nagen beständig an den Kreidefelsen. Doch das lässt Burkhard Rahn von der örtlichen Bürgerinitiative nicht gelten.
Es ist da unten ein Risiko am Strand. Aber dieses Risiko am Strand ist gegenüber 2014, wo der Nationalpark noch in seinem Konzept geschrieben hatte, Wanderungen unten am Strand und so weiter, damit geworben hat. Es ist nicht größer geworden, dieses Risiko.
Der zweite Grund für Diskussionen klingt zunächst widersprüchlich, denn die Nationalparkverwaltung möchte durchaus auf dem Kreidefelsen bauen lassen. Zum Königsstuhl kommen, ohne ihn direkt zu betreten. Und zwar auf einem schwebenden Königsweg. Das sei die Idee, erzählt Gesine Häfner auf dem Rückweg.
Wir haben hier 270.000 Gäste bis 300.000 jedes Jahr. Und jeder nimmt auch Kreide mit. Hier an seinen Füßen und um den Königsstuhl zu entlasten und auch als Formation weiterhin erlebbar zu machen, hat man sich jetzt dafür entschieden, dieses Modell zu nehmen, wo man über dem Königsstuhl schwebt, die Sichtachsen noch hat zur Viktoriasicht, auf die Ostsee, aber auch seitlich zum Königsstuhl, dass man auch mal den Königsstuhl von der Seite sehen wird.
Seit kurzem steht der mit den Naturschutzverbänden abgestimmte Plan. Eine Stahlseilbrücke soll in Ellipsenform auf der Höhe der Buchenkronen über dem Königsstuhl schweben und bei einer Länge von 90 Metern auch etwas über den Abhang hinausreichen. Was die Amerikaner an den Schluchten ihres Grand Canyon können, können wir an den Kreidefelsen von Rügen auch, findet der Chef des Landestourismusverbandes. Doch vor allem in der nächstgelegenen Stadt Sassnitz stören sich viele Einheimische an den veranschlagten Kosten von 7 Millionen Euro für ein Bauwerk, das ihrer Meinung nach überhaupt nicht in die Landschaft passt. Gerade hat die Stadtvertretung einen Bürgerentscheid beschlossen und Bürgermeister Kracht von der Linkspartei verspricht ihnen:
Der Sinn des Bürgerentscheides liegt ja jetzt darin, dass eine Frage gestellt ist, bauen ja oder nein. Und wenn die Mehrheit der Bürger sagt, nein, wir wollen dieses Bauwerk nicht, dann ist dieses Projekt für mich als Bürgermeister endgültig vom Tisch.
Käme es so, wäre man irgendwann sicher gezwungen, den Zugang zum Königsstuhl stark einzuschränken oder sogar vollends zu untersagen, meint Gesine Häfner vom Nationalparkzentrum Königsstuhl und blickt sich um. Allein in diesem Moment stehen mit uns 32 weitere Besucher 118 Meter über der Meeresoberfläche auf der Aussichtsplattform. Bis zum 30. Oktober können die Sassnitzer ihr Pro oder Contra per Briefwahl kundtun.
Die Städte in Deutschland werden immer größer, während ländliche Regionen immer dünner besiedelt sind. Hamburg gehört beispielsweise zu den Städten, die ganz besonders stark wachsen. Die vorhandene Infrastruktur wird dadurch aber deutlich strapaziert. Der Hauptbahnhof beispielsweise kommt allmählich an die Grenze seiner Kapazität, weshalb über einen möglichen Aus- bzw. Umbau diskutiert wird. Axel Schröder mit Eindrücken aus der Hansestadt.
Am frühen Morgen um kurz nach 8 warten nur 3 Dutzend Pendler auf Gleis 13. Dann rollt ein Regionalzug aus Niedersachsen in den Hauptbahnhof ein. Die Türen öffnen sich, die Passagiere strömen heraus, füllen den gesamten Bahnsteig. Mehmet Şişi kennt das Geschiebe. Jeden Morgen fährt der Hamburger zur Arbeit nach Lüneburg, abends wieder zurück.
Aber das war immer so. Das allgemeine Problem mit diesem Mitglied-Ausgänge, das ist nicht ausreichend Ausgänge sind da. Wenn 2 Züge hier eintreffen, auf einmal alle Pendler, ich meine zum Beispiel, wenn das eine aus Buchholz kommt, andere aus Lüneburg, dann haben sie das Problem.
Auf Gleis 13, 14 wird besonders deutlich, welche Menschenmassen im Hamburger Hauptbahnhof tagtäglich unterwegs sind. Auch Heino Salge, wie jeden Morgen auf dem Weg nach Lüneburg, fragt sich, warum die Deutsche Bahn hier nicht endlich für Abhilfe sorgt.
Gleis 13, 14 ist das schmalste von allen. Und wenn sie denn, wenn der Zug praktisch hier hält, also auf A bis C, dann ist natürlich alles auf einen Ausgang konzentriert. Und das ist natürlich schon sehr viel, was da zusammenkommt.
Und ausgerechnet an diesem Bahnsteig halten zu Stoßzeiten oft 2 Züge hintereinander. Das Problem ist schon seit Jahren bekannt und jedes Jahr mit dem Anwachsen der Pendlerströme wird es größer. Schon seit 2010 gilt der Bahnhof ganz offiziell als sogenannter überlasteter Schienenweg. In Betrieb genommen vor über 100 Jahren ist der Hamburger Hauptbahnhof der bundesweit am intensivsten genutzte Eisenbahnknotenpunkt. Rund 550.000 Menschen nutzen ihn täglich. Und mittlerweile, erzählt Birger Wolter vom Fahrgastverband ProBahn, würden auch immer wieder Ordner an den Zugängen zu den Bahnsteigen eingesetzt.
Ja, das passiert schon durchaus bei Spitzenzeiten am Wochenende, insbesondere auch dann, wenn Sonderveranstaltungen in Hamburg sind. Aber manchmal ja alleine auch daraus, weil das einfach hohe Verspätungen im Fernverkehr sind, Zugausfälle sind. Die Menschen also schon hier auf dem Gleis 13, 14 stehen, ihr Zug nicht kommt, dann kommt es natürlich erst recht zur Überfüllung, wo dann in der letzten Zeit schon des Öfteren noch Ordner eingesetzt wurden, die einfach den Zugang zum Bahnsteig gesperrt haben. So auch persönlich wieder erlebt, letzten Sonnabend, wo dann immer nur zugweise eben halt auf dem Bahnsteig die Fahrgäste gelassen wurden.
Birger Wolter von ProBahn steht unten auf dem Bahnsteig. Über ihm die Brücke, über die Autos, Laster und Busse am Bahnhofsgebäude vorbeirollen.
Die Idee ist dann eben halt, jetzt in Richtung Süden schauen, da fährt jetzt auch gerade Metronomzug ein, dass dort eben halt ein weiterer Treppenabgang geschaffen wird. Ja, es ist letztendlich auch ein Kompromiss. Also letztendlich bedarf es einer großen Lösung. Diese große Lösung kann aber dann auch nur im Zusammenhang mit Bahn und Stadt passieren.
Diese große Lösung wollen auch die Deutsche Bahn und die Stadt Hamburg. Allerdings sei es noch viel zu früh, genaue Angaben dazu zu machen, wie diese Lösung aussehen könnte, wie viel sie kostet und wann sie einmal umgesetzt sein wird, erklärt der Sprecher der Deutschen Bahn Egbert Meyer-Lowis.
Das ist natürlich bei einem Hauptbahnhof, der in der Innenstadt liegt, nicht so ganz einfach. Sie können rechts und links zum Beispiel, wenn man so sagen will, gar nicht ausweichen, da haben Sie gar keine Chance. Auf der einen Seite liegt zum Beispiel die U-Bahn-Tunnel und auf der anderen Seite gibt es einen alten Bunker, der 4- oder 5-stöckig ist. Das heißt also, Sie können mit den Gleisen sich nicht mehr ausbreiten nach rechts und links.
In Frage käme nur die auch von ProBahn vorgeschlagene Lösung, zusätzliche Aufgänge am Südsteg des Bahnhofs zu bauen. Und dafür wiederum müsste die bisher vom Autoverkehr genutzte Steintorbrücke dauerhaft dicht gemacht werden.
Der Individualverkehr muss ja dort weiträumig, wenn man das machen würde, umgeleitet werden gegebenenfalls. Was macht man mit den Buslinien? Das ist ja ein sehr komplexes Thema, die ja auch weitreichende Auswirkungen in den Stadtverkehr hat.
Vor 2 Jahren habe man sich dazu entschlossen, zunächst eine sogenannte Verkehrsstromanalyse durch die Stadt erstellen zu lassen. Die Bahn selbst steuert dann eine Personenstromanalyse bei. Die Ergebnisse beider Untersuchungen sollen, versichert Egbert Meyer-Lowis, schon in wenigen Monaten vorliegen. An das Gutachten schließt sich dann eine Machbarkeitsstudie an, die auch einer denkmalrechtlichen Prüfung standhalten muss. Mitte der 20er Jahre soll die Erweiterung des Hauptbahnhofs abgeschlossen sein. Bis dahin werden aller Voraussicht nach die Passagierzahlen noch einmal gestiegen sein. Bis dahin müssen sich die Reisenden noch mit dem Gedränge im Bahnhof abfinden.
Der Hamburger Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten, zumindest ist er kurz davor. Eine Reportage war das von Axel Schröder. Die heutige Ausgabe von Deutschland heute geht gleich zu Ende an dieser Stelle. Bei uns folgen die Nachrichten um 12:30 und um 14.35 Uhr. 12:05 übernimmt Michael Bödecker mit Campus und Karriere und er führt unter anderem ein Interview zum Thema Integration auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Am Mikrofon hierhin war Peter Sawicki. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.